Ich möchte mit uns beten zu Beginn der Predigt. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Sohn so nahe gekommen bist, dass er dein Wort ist, was Mensch wurde, und dass du anhältst, weiter zu uns zu reden. Und ich bitte dich, dass wir dein Reden hören, auch jetzt durch die Predigt hindurch, dass das Wunder geschieht, dass aus Menschenwort dein Wort wird, was Leben weckt und Leben schafft, uns Anweisung gibt und dass wir einen Blick in dein Herz bekommen, wie du zu uns stehst. Und ich bitte, dass du uns dadurch segnest. Amen. Am vergangenen Sonntag hat Siegfried Pries den Gottesdienst begonnen mit einem Bild, das er selber gemacht hatte, und zwar von einem Boot, das in Israel am See Genezareth gefunden wurde, und zwar ein Boot, das 2000 Jahre alt ist und wo er gesagt hat, da könnte Jesus drin gefahren sein mit seinen Jüngern und durch den Sturm gefahren sein und unter Umständen auch in dem Boot geschlafen haben könnte. Und dann sagt er noch so als Quintessenz, in den Stürmen deines Lebens ist Jesus mit im Boot und oder aber, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, manchmal muss man Jesus auch wecken. Diese Einleitung hat mich angeregt, fiel mir ein Vers ein aus einem Psalm. Dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich habe gedacht, da wirst du nächsten Sonntag darüber predigen, was ich auch heute tun will. Danach geguckt, wo steht der Satz eigentlich, in welchem Psalm? Und es ist der Psalm 73. Was ist der Psalm 73 so? Er ist eine Mischung aus Gebet und Erfahrungsbericht. Wahrscheinlich auch ein Lied. Wir haben ja leider keine Noten dazu. Und was dort in diesem Psalm 73 berichtet wird, ist ein Mensch, ein Mann, der durch eine sehr tiefe Lebenskrise durchgeht. Und ich möchte diesen Psalm nach der Zürcher Übersetzung lesen und habe ihn auch auf eine Folie, damit ihr so ein bisschen, weil er ist ja doch schon lang. Ein Psalm Asafs. Lauter Güte ist Gott gegen Israel, gegen die, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre beinahe ausgeglitten mit meinen Füßen. Um ein Haar wären meine Schritte ins Wanken geraten, denn ich ereiferte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Frevlern gut geht. Sie leiden keine Qualen bis zu ihrem Tod und fett ist ihr Leib. Von der Mühsal der Sterblichen sind sie frei. Sie werden nicht geplagt wie andere Menschen. Darum ist Hochmut ihr Halsgeschmeide, Gewalttat das Gewand, das sie umhüllt. Sie sehen kaum aus den Augen vor Fett. Ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Bösartig höhnen und reden sie, gewalttätig reden sie von oben herab. Sie reißen ihr Maul auf bis an den Himmel und ihre Zunge hat auf Erden freien Lauf. Darum wendet sich sein Volk ihnen zu. In vollen Zügen schlürfen sie Wasser. Sie sagen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Sie, da sind die Frevler, immer im Glück. Häufen sie Reichtum. Ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, wusch meine Hände in Unschuld. Ich war geplagt jeden Tag, morgen für morgen traf mich Züchtigung. Hätte ich gesagt, so will auch ich reden, dann hätte ich die Generation deiner Söhne verraten. Dann sann ich nach, es zu verstehen. Qual war es meinen Augen, bis ich zum Heiligtum Gottes kam und Acht hatte auf ihr Ende. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie ins Leere fallen. Wie werden sie zum Entsetzen im Nu? Sie verschwinden neben ein Ende mit Schrecken. Wie einen Traum nach dem Erwachen, Herr, so verachtest du, wenn du aufwachst, ihr Bild. Als mein Herz verbittert war und ich stechenden Schmerz in den Nieren spürte, da war ich ein Narr und hatte keine Einsicht. Dumm wie ein Vieh war ich vor dir. Nun aber bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich an meiner rechten Hand. Nach deinem Ratschluss leitest du mich und hernach nimmst du mich auf in Herrlichkeit. Wen hätte ich im Himmel? Bin ich bei dir, so begehre ich nichts auf Erden. Mögen mein Leib und mein Herz verschmachten, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn sie, die dir fern sind, kommen um, du vernichtest jeden, der treulos dich verlässt. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Bei Gott, dem Herrn, habe ich meine Zuflucht. Alle deine Werke will ich verkünden. Ja, am Ende dieses Psalms ist man irgendwie froh, dass dieser Asaf noch die Kurve so gekriegt hat. Der ganze Psalm hat ja auch ein weites Feld an Wutenergie in sich. Die Überschrift in dem Psalm, ein Psalm Asafs, habe ich früher immer überlesen und gedacht, ist eigentlich unwichtig, denn wer ist Asaf? Von ihm gibt es keine Geschichten wie von David, die so ein bisschen anfassbar sind. Wer ist das also? Es gibt über Asaf doch viel mehr Informationen, als ich gedacht habe, und zwar, wenn man mal in die Bücher der Chroniker reinschaut. Über die habe ich bisher nie so richtig mich mit auseinandergesetzt. Bei den Königen hört es immer auf und dann denkt man, die Chroniker, die übertreiben immer irgendwie so ein bisschen. Wer ist also Asaf? Mal vielleicht eine Frage an euch. Gibt es unter uns jemanden, der mal den Traum hatte, vollzeitlich Musiker zu werden und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Zeig ruhig auf, Heribert. Noch jemand? Komm, nur Mut. Wo ist er? Ah, doch, zwei. Asaf war ein Vollblutmusiker. Ich habe es jetzt mal böse ein bisschen formuliert. Er war Lobpreisbeamter. Das trifft es eigentlich am besten. Was meint Lobpreisbeamter? Ich arbeite jetzt mit Klischees, alle Beamten mögen mir das etwas nachsehen. Aber ich habe keine andere Berufsgruppe gefunden. Ja, die Beamten werden jetzt sagen, die Pastoren, denen geht es doch genauso. Die das so treffend wiedergibt, wie Asaf arbeiten durfte. Also als erstes, Asaf musste sein Leben lang nie hart körperlich arbeiten. Das ist jetzt das Klischee. Er hatte ein sehr, sehr gutes Auskommen, ohne Ackerbau, Viehzucht, Weinbau, Obst und was weiß ich noch zu treiben, was viele seiner Zeitgenossen machen mussten, um zu überleben. Und ausdrücklich heißt es in der Schrift, er musste weder Holz hacken noch Wasser schleppen. Es gibt Beamte, die hacken Holz, ne Eckart? Dafür hatte er seine Leute, aber diesen Kampf ums tägliche Überleben, den musste er sich nicht aussetzen, sondern er hatte für die damalige Zeit ein überaus gut geregeltes Einkommen. Denn seine Arbeitsstelle war ihm von allerhöchster Stelle garantiert, und zwar von Gott selber. Er war auch unkündbar, das trifft jetzt aber doch, ne, auf Beamte zu, er war unkündbar. Und diesen Status, den hat David bestätigt, er hat ein bisschen an der Arbeitszeit was gemacht und Salomo auch. Asaf musste nur von seinem 20. bis zu seinem 50. Lebensjahr arbeiten. Das sind, ich bin im Kopfrechnen nicht so gut, 30 Jahre. Das heißt, er war nur 30 Jahre beschäftigt und dann durfte er in Pension gehen mit vollen Bezügen, ohne irgendwelche Abzüge. Ooh, what a lucky man he was. Von wem ist das? Dem ging es irgendwie gut. Wie kam Asaf zu diesem Job? Von Geburt aus, er war nämlich Levit. Leviten, da heißt es manchmal in den Lexika, hatten niedrige Dienste am Tempel zu versehen. Das stimmt nur bedingt. Es gab drei Arbeitsbereiche für die Leviten. Das war einmal das Rechtsprechen, da kommt dieser Ausdruck her, wir lesen dir mal die Leviten. Das zweite war, sie waren für die Reinigung zuständig, der Lampen, des ganzen Materials. Und dann kommt dieser dritte Bereich, Heribert, Musik, Lobpreis, Anbetung, die ganze Palette, komponieren, Texte schreiben, all das sollten die Leviten tun. Die Leviten waren deswegen so privilegiert, weil Gott gesagt hat, das ist mein Stamm, die gehören mir. Das ist sozusagen die Erstgeburt, über die verfüge ich, aber ich sorge deswegen auch dafür, dass die finanziell gut versorgt sind. Und alle anderen 11 Stämme mussten deswegen den Zehnten abgeben und den kriegten die Leviten. Und die Leviten mussten von diesem Zehnten nur den Zehnten wieder an die Priester abgeben. Super Finanzierungsmodell für die Leviten. Ich habe das schon angedeutet. Die Leviten, die für den musikalischen Teil zuständig waren, durften halt eben auch komponieren. David hatte ihnen eine Fülle von Instrumenten zur Verfügung gestellt, die er selber bezahlt hat. Das heißt, sie mussten noch nicht mal ihre Gitarre oder sonst was mitbringen. Alles war vorhanden. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei den Arbeitszeiten. Sie hatten auch Pflichten, also sie hatten nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und zwar 365 Tage musste am Heiligtum, erst am Zelt und dann später beim Tempel, 365 Tage lang musste dort morgens und abends die Anbetung, der Lobpreis, die Musik gestaltet werden und an allen Festtagen. Dafür waren die Leviten zuständig. Aber Asaf durfte sich das mit zwei anderen noch teilen. Das heißt, kopfrechnend wieder, der war nur 4 Monate im Jahr quasi verpflichtet, Dienst zu tun. Und das nur 30 Jahre lang. Nicht schlecht. Was für ein glücklicher Mann. Und dann heißt es noch von Asaf, er war ein Meister im Gesang und im Spielen von Zimbeln, also Schlagzeug und Sänger. Und er hatte auch eine prophetische Gabung. Es heißt im Chronikerbuch, dass er unter der Aufsicht von König David auch prophetisch wirksam war. Unter David tat er zunächst den Dienst am Heiligtum und dann, als die Bundeslade in den Tempel umgezogen war, unter Salomo eben auch. Und einer der Highlights in seinem Leben war sicher, dass er dabei ist, als die Bundeslade dann in den Tempel reinkommt. Und dann heißt es, dass die Herrlichkeit des Herrn mit einer Wolke in den Tempel einzog, in den Raum erfüllte, als Asaf dort sang. Eine Herausforderung in diesem Beruf war sicher, dass er im Grunde, wenn man es salopp formuliert, für die gute Stimmung im Heiligtum und im Tempel zuständig war. Lobpreis, Anbetung, Dank, das war sein Ding, das Ganze mit Musik zusammen. Aber dann ist die Frage, was ist denn, wenn ihm nicht danach zumute war? Und das ist der Ausdruck, den wir in Psalm 73 finden. Eigentlich hat das Leben mit Asaf es gut gemeint von Geburt an. Aber in dem Psalm 73 kommt zum Ausdruck, dass ihn plötzlich und unerwartet eine tiefe Lebenskrise trifft. Er sagt nicht ganz genau, worin das bestand. Aber es scheint so zu sein, dass er eine Krankheit bekam, eine schwere und möglicherweise das Ganze noch kombiniert mit einer Depression. Er sagt, morgen für morgen wurde er gezüchtigt. Also man hat so den Eindruck, dass er Schwierigkeiten hat, überhaupt morgens noch aufzustehen. Es ist ihm eine Qual. Und an anderer Stelle berichtet er von körperlichen Schmerzen. Das kann man natürlich bildlich verstehen. Aber er sagt, mein Herz war bitter und es stach in meine Nieren. Asaf, der eigentlich berufsmäßig für Dank und Lobpreis zuständig ist, muss sich auf einmal mit der Bitterkeit des Lebens auseinandersetzen. Wie macht er das? In Psalm 73. Mit etwas Fantasie kann man vier Phasen entdecken in diesem Psalm, die Asaf durchläuft und wie er mit dieser Lebenskrise umgeht. In der ersten Phase hat man den Eindruck, dass Asaf nicht wahrhaben will, dass ausgerechnet ihn dieser Schicksalsschlag getroffen hat. Warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist schiefgelaufen in meinem Leben? Er sagt, ganz umsonst hielt ich mein Herz rein, ich wusch meine Hände, doch in Unschuld. Und das meint er ganz wörtlich. Asaf, bevor er quasi morgens oder abends seinen Lobpreisdienst machen durfte, musste er sich heiligen. Sonst durfte er gar nicht hineingehen. Er musste sozusagen einen Gott wohlgefälligen Lebensstil pflegen, um überhaupt seine Arbeit machen zu können. Und wie viele Zeitgenosse von Asafs war die Grundüberzeugung seines Lebens eigentlich die: Wenn ich mich anständig verhalte, dann wird Gott mich segnen. Wenn ich nach seinen Geboten lebe, dann muss er mich bewahren, dann muss er aufpassen, dass mein Fuß nicht an einen Stein stößt. So haben viele gedacht. Und so kann man eine zweite Phase bei Asaf entdecken: Er gerät in Wut. Er ist wütend, dass ihm das Leid widerfährt. Man hat den Eindruck, dass sein Blick sich verengt, und dann sind ja ganz, ganz viele Verse, befassen sich ja mit den anderen. Mit denen, die aus seiner Sicht es viel eher verdient hätten, so etwas zu durchleben wie er. Unverschämt frech, bösartig, Unrecht tunende Menschen, Leute, die über Gott spotten, die all das machen, was er sich verkneift. Die hätten so etwas verdient, was er jetzt durchleben muss. Und das lässt seine Beziehung zu Gott eben nicht unbeeinträchtigt. Er versteht Gott nicht mehr. Er sagt an einer Stelle, ich versuche darüber nachzudenken, es zu erfassen. Er sagt, es ist mir eine Qual, wenn ich das gedanklich versuche zu durchdringen. Und so findet er keine Erklärung auf seine Fragen und eben auch erstmal keine Antworten. Ich springe mal ins Heute hinein zu einer modernen Liederdichterin, Thea Eichholz-Müller. Vielleicht kennt der eine oder andere sie. Sie ist Liederdichterin, Sängerin, Christin, macht das Vollzeit. Sie ist Mutter von zwei Kindern. Und als sie 38 Jahre alt ist, erkrankt ihr Mann an Krebs und stirbt. Und sie schreibt diese Erfahrung in einem Lied wie folgt: Du hast uns nicht verwöhnt mit Leichtigkeit. Kein roter Teppich lag für uns bereit. Ein schwerer Kelch will erst einmal getrunken sein. Auch deine Kinder wandern durch das Tal. Auch ihre Feinde sind von großer Zahl. Auch deine Kinder hört man weinend zu dir schreien. Mein Herz, es kommt noch nicht hinterher. Deine Wege, sie sind zu schwer für mich. Ich verstehe dich nicht. Soweit Thea Eichholz-Müller. Kommen wir zurück zu Asaf. Man kann eine dritte Phase in seiner Lebenskrise erkennen in dem Psalm. Er beginnt loszulassen, was er nicht ändern kann. Er lässt diese alte Überzeugung los, dass wenn ich nur Recht tue vor Gott, dann wird und muss er mich segnen. Das lässt er fahren. Und er beginnt einen ersten Schritt, um Neues zu entdecken. Asaf trifft die Entscheidung, nicht an Gott zu verzweifeln. Er trifft die Entscheidung, nicht an Gott zu verzweifeln. Er sagt, ich habe versucht, darüber nachzudenken, ist eine Qual. Und dann heißt es, bis ich zum Heiligtum Gottes kam. Jetzt macht er sich eben nicht mehr berufsmäßig auf, weil das sein Job ist, dort Lobpreis am Heiligtum zu machen, sondern er geht mit seiner Krise, mit seiner persönlichen Situation in Gottes Gegenwart. Er sucht Gott jetzt um seiner selbst willen auf und weil es ihn wirklich berührt. Und dort passiert wohl etwas mit ihm in dieser Gegenwart Gottes, dass er sagen kann, nun aber bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Nun aber bleibe ich stets bei dir, du hältst mich an meiner rechten Hand. Man kann nicht so wirklich erkennen, wie er auf einmal zu dieser Entscheidung kommt, aber er scheint sie getroffen zu haben, nicht an Gott zu verzweifeln. Er sagt, ich durchschaue dich nicht, die Zusammenhänge dieser Welt nicht und ich spüre, dass ich mit dir, Gott, nicht auf einer Ebene bin. Ich begreife es nicht, warum mir das so passiert, aber ich will an dir nicht verzweifeln, ich halte mich bei dir fest. Und so tritt er in diese vierte Phase dieser Krise ein. Es wächst aus dieser Entscheidung eine ganz, ganz tiefe neue Vertrautheit mit Gott und auch eine Anhänglichkeit seinerseits. Er sagt einen sehr, sehr schönen Satz, nach deinem Ratschluss leitest du mich, nach deinem Ratschluss leitest du mich. Er sagt, Gott, du gehst voran, ich komme mit, ich bleibe bei dir, was immer auch passiert. Es gibt ja dieses Lied, mögen Leib und Seele mir verschmachten und so weiter. Ich habe das früher immer sehr fröhlich mitgesungen, weil es ein schönes Lied ist, aber mittlerweile stocke ich an diesem Vers immer. Aber Asaf hat das durchlebt und kann sagen, ja, ich habe das durchlebt, Leib und Seele ist mir verschmachtet, also ist mir, war kaputt, aber ich bleibe an dir dran. Wenn mir Leib und Seele verschmachten, Gott, so bist du mein Trost. Und aus dieser neuen Vertrautheit heraus, die er durchlebt hat, sagt er, mein Glück ist, Gott nahe zu sein. Mein Glück ist, Gott nahe zu sein. Geht es Asaf wieder besser? Ist die Krise vorbei? Er sagt kein Wort dazu und man kann annehmen, womöglich nicht. Aber in dieser Krise erlebt er die Nähe Gottes als sein Glück. Vorher, so sehe ich das zumindest, hat er sein Glück am Wohlergehen festgemacht, dass sein Leben klasse lief, immer schön aufwärts, ohne Krankheit, Leid und Depression. Aber jetzt, nachdem er durch dieses Tal durchgegangen ist, sagt er, mein Glück ist nahe sein. Wenn ich nur dich habe, will ich nichts anderes mehr haben, sagt er. Und er endet da quasi damit, dass er auch eine Dimension hineinbringt, was im Alten Testament ganz, ganz selten vorkommt. Er sagt, Gott, du bist mein Teil in Ewigkeit, auch ewig. Diese Ewigkeitsperspektive greift Petrus im Neuen Testament an einer Stelle mal auf. Jesus hat es ja seinen Zuhörern im Johannesevangelium nicht immer leicht gemacht. Und einmal spitzt er seine Botschaft so zu, dass gerade auch viele seiner Jünger sagen, wir haben keinen Bock mehr, uns das anzuhören, was der uns erzählt. Und sie wenden sich enttäuscht von Jesus ab. Empört sagten viele seiner Jünger in Johannes 6, was der da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortet Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wohin sollen wir gehen? Und ich sehe da hier eine Parallele zwischen Asaf und Petrus, dass er sich auch entschieden hat, ich bleibe bei Jesus. Ich werde an ihm nicht verzweifeln, selbst wenn meine ganzen Kollegen daran verzweifeln. Weil er spürt, in Jesus ist Gott so nahe gekommen, das ist mein Glück. Das ist mein Glück. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wo du bist, Jesus, da ist Gott und ich will nichts anderes mehr haben. Das ist mir wichtig. Was ist Psalm 73? Das ist ein Gebet, ein Erfahrungsbericht. Und etwas, glaube ich, was eigentlich nur Musik leisten kann, es ist ein Ventil. Asaf hat mit der Verfassung, mit dem Verfassen dieses Psalms ein Ventil gefunden, seine Krise, seinen Schmerz, sein Gang zu bearbeiten. Und hat es geschafft, das in dieses Lied, in dieses Gedicht, in diesen Text zu fassen. Er hat etwas geschaffen mit seiner Gabe, was seiner Art entspricht, um an Gott dran zu bleiben. Was ist dein Ventil, wenn du in einer solchen Situation, in einer solchen Krise bist? Was entspricht deiner Art, damit umzugehen, das zu durchdringen, diese Phasen, die durch eine Krise durchläuft, zu durchlaufen? Und ich glaube, wir können wirklich dankbar sein, dass Asaf seine Erfahrungen im Psalm 73 zusammengefasst hat. Dass ihm selbst, der sozusagen Lobpreisbeamter, Vollzeit, Fröhlichmann, diese Krise nicht erspart bleibt. All das, was seinen Job so traumhaft macht für andere, schützt ihn nicht. Auch er muss diese Krise durch. Eben das ist eine schöne Zusammenfassung, den ich euch noch als letztes zeigen. Höre nicht auf, Jesus dein Herz auszuschütten mit allem, was darin enthalten ist. Dann musst du auch nicht aufhören, Erfahrungen mit ihm zu machen. Das ist für mich so die Quintessenz aus diesem Psalm. Asaf macht sein Herz ja sehr weit auf und gibt den ganzen Müll aus, den er so drin sich angestaut hat. Aber er hört eben auch nicht auf, Erfahrungen mit dem lebendigen Gott zu machen. Und das wünsche ich uns. Amen.